Was wir machen, ist tatsächlich ein proper Interviewprozess. Das kennen ganz viele Ärzte und MFAs grundsätzlich nicht. Denn wie läuft Recruiting in Einzelpraxen ab? Du rufst dort an und sagst, habt ihr eine Stelle frei? Der Arzt sagt, ah ja, ich habe noch 0,5 Kassensitz, mir ist gerade jemand abgesprungen. Kannst du morgen vorbeikommen? Dann kommt der Arzt vorbei, ist dort eine halbe Stunde. Die verstehen sich gut und dann kriegt er einen Arbeitsvertrag.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast, in dem Annika und ich aus unseren 20 Jahren HR-Erfahrung aus Tech-Unternehmen berichten. Und heute haben wir uns Hilfe geholt und Expertise in einem Bereich, in dem Annika und ich glaube, gar keine Erfahrung haben, aber ich freue mich total, weil es ist so ein super spannendes Feld und super wichtig. Und auch da brauchen wir fantastische HRler. Und Annika, magst du mal vorstellen, wie er sich bereit erklärt hat, mit uns zu reden?
Sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Und wir haben einen wundervollen Gast heute, und zwar den Michael Becher. Kurz zur Intro. Michael und ich kennen uns noch von einem gemeinsamen Projekt von N26. Danach ist Michael weitergezogen als Chief People Officer zu einer digitalen Versicherungslösung und ist jetzt seit einiger Zeit Chief People Officer von AV Medical, einem digitalen Tech-Startup, was sich der hausärztlichen Grundversorgung in Deutschland gewidmet hat. Lieber Michael, ich übergebe einmal an dich.
Cool, vielen Dank für die Einladung. Wie ihr schon gesagt habt, mein Name ist Michael. Ich bin aktuell Chief People Officer bei AV Medical. Ich bin seit mehr als 15 Jahren im Personalbereich tätig, Konzernumfeld angefangen, Deutsche Post, DHL, Amazon, und bin danach in die digitale Welt, die Startup-Welt reingewechselt. Danach war ich Chief People Officer bei WeFox und bin jetzt seit anderthalb Jahren bei AV Medical.
Man kann sagen, auf die gute Seite gewechselt.
Auf die gute Seite gewechselt. Zu AV Medical ganz kurz. AV Medical hat sich der Vision verschrieben, dass wir Gesundheitsversorgung demokratisieren wollen. Aktuell Deutschland, aber hoffentlich bald auch noch in sehr viel mehr Ländern. Wir haben also eine digitale Lösung, sowohl für Patienten wie auch unsere medizinischen Mitarbeiter, mit der wir die Hausarztpraxis in das digitale Zeitalter holen wollen und zum anderen aber auch Zugang für Patienten zu ermöglichen. Wir sagen immer, als erste Station immer das Smartphone in die Hand zu nehmen für alle Gesundheitsanliegen, anstatt quasi irgendwo anzurufen oder Papierkram ausfüllen zu müssen.
Super spannend.
Mega spannend.
Geil. Wir finden es so spannend. Wir sagen beide super spannend. Michael, für mich nochmal zur Erklärung. Bedeutet das, dass ihr ein Dienstleister oder ein Tool oder was auch immer seid oder eine Plattform, die den administrativen Part der medizinischen Leistung digitalisiert? Oder sagt ihr auch, wir stellen Ärzte und Ärztinnen an?
Also wir sind ein ambulanter medizinischer Dienstleister. Das heißt, wir stellen unsere eigenen Ärzte an. Wir betreiben unsere eigenen Hausarztpraxen. Das heißt, wir haben nicht nur dieses digitale Tech-Produkt, sondern wir haben tatsächlich etwas Physisches zum Anfassen. Es gibt einen Ort, wo Patienten bei uns hingehen können. Und wir unterstützen das aber mit unseren eigenen digitalen Lösungen. Wir haben zwei digitale Produkte. Das eine ist die Patienten-App, das ist das, was ihr hoffentlich auch auf eurem Handy habt. Und dazu haben wir quasi unsere Praxis-App, was quasi unsere Mitarbeiter in den Praxen verwenden, in der quasi der komplette Prozessverlauf in der Praxis abgebildet ist.
Ich habe nur noch eine Rückfrage und ich glaube, dann habe ich es verstanden. Im Grunde, das Ziel wäre, dass ihr irgendwann eine One-Stop-Solution seid für Hausarztpraxen. Also, dass ich sowohl alle Prozesse über euch digitalisiere als Hausarztpraxis, bei euch angestellt bin oder beschäftigt bin und ich als Patientin über eure App praktisch auch gleich den richtigen Arzt zugewiesen kriegen würde.
Im Grundsatz ja. Du darfst dir den Arzt aussuchen bei uns. Unsere Ärzte haben alle die gleiche Grundausbildung. Wir haben dann natürlich ein paar Spezialisierungen drin, die es dann möglich machen, potenziell, dass die Kollegen dich an einen anderen Kollegen weitergeben. Du bist also nicht gebunden an einen Stand oder an einen Arzt.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe angefangen, richtiges HR zu machen bei Auktionata und die haben Kunst gemacht. Und dann bin ich zu Flaconi gegangen und die haben Beauty E-Commerce gemacht. Und ich habe auf einmal viel mehr über Kunst gewusst. Und ich weiß jetzt auch viel, viel mehr über Beauty-Produkte und alles. Kriegst du auch ganz, ganz viel von diesen medizinischen Entwicklungen und Sachen mit? Oder sagst du, ich krieg halt super viel über die administrative Prozessoptimierung im Medizinischen mit, was beides ja geil wäre?
Also tatsächlich über beides. Das Tolle, wenn man im People-Business arbeitet, einfach schon die Tatsache, dass man mit unfassbar vielen Leuten zu tun hat und die Möglichkeit hat, einfach in ganz viele Gespräche auch reinzugehen, gibt einem einfach die Möglichkeit, eine ganz andere Welt kennenzulernen. Das ist in jedem Fall so. Und das Gute bei uns aktuell, dass wir noch sehr viel kleiner sind. Ich nutze zum Beispiel einmal die Woche die Möglichkeit, in einer Praxis mich mit an die Anmeldung zu setzen und nehme dann Patienten an. Und dadurch kriegt man natürlich erste Hand mit, wie funktioniert so ein Praxisalltag. Das ist halt mega cool.
I love it. Und an dieser Stelle wieder für alle HR ungeschminkt dies. Wir suchen noch den Namen für unsere Crowd. Wir reden ja immer wieder darüber, wie kann HR Sichtbarkeit erlangen? Wie kann HR wertschöpfend wahrgenommen werden? Und genau das, was der Michael gerade sagt, das sind so krasse Momente, wo ihr als HR und gerade als HR-Leitung wirklich zeigen könnt, dass euch das wichtig ist. Ich würde das immer jedem empfehlen. Ich liebe, dass du das einmal die Woche machst.
Und das Krasseste ist tatsächlich, wir haben jetzt schon 15 Standorte. Das heißt, wenn man wirklich mit Mitarbeitern ins Gespräch gehen will, führt der einzige Weg dahin, wirklich dann in die Praxisstandorte zu fahren und dann vor Ort auch sich mit hinzusetzen. Und ich liebe das. Und das Tolle ist, wir haben unfassbar viele Mitarbeiter, die haben sich für einen Beruf bewusst entschieden, wo sie mit Menschen arbeiten möchten, die einfach von der Persönlichkeit her so viel Positives an sich mitbringen, die da einfach auch durch schwierige Situationen mit Patienten gehen. Und das macht einfach unfassbar viel, viel Positives mit der Unternehmenskultur auch.
Ich hoffe, wenn du mal in Hamburg-Winterhude am Empfang sitzt, dass du Bescheid sagst, dann komme ich vorbei und bring Kuchen mit. Ich würde jetzt einmal einen kurzen Schwenk machen. Und zwar hast du eine wundervolle Initiative gegründet, HR für Demokratie. Und dazu würden wir dir ganz gerne ein bisschen Raum geben, diese Initiative einmal vorzustellen. Also übergebe ich jetzt einmal an dich und einen Mini-Exkurs in Richtung HR für Demokratie.
Also, ich habe zum einen ganz lange schon überlegt, wie kann man das, was HRler in Unternehmen machen, wie kann man dem noch eine größere Bühne geben? Ich bin sehr lange damit schwanger gegangen und habe dann nach der Korrektivrecherche und dann die Demonstrationen losgegangen sind und habe dann mich eben entschieden zu sagen, okay, ich versuche jetzt eine Community zusammenzubekommen, die Bock hat und die Notwendigkeit sieht, da irgendwie reinzugehen.
Und dann hast du im Grunde dein HR-Netzwerk angesprochen, so sind ja auch Annika und ich an dieses Thema gekommen. Und was genau ist jetzt der Outcome? Also wir haben ein Statement gepostet, aber was sind denn die Initiativen? Wie kann ich vielleicht auch mitmachen, wenn ich jetzt das zum ersten Mal höre?
Wir haben uns entschieden, dass wir als allererstes wirklich ein Statement setzen möchten und das möglichst viel Aufmerksamkeit in der HR-Community generieren wollen, um erstmal zu schauen, wie groß könnte man das potenziell überhaupt bekommen. Und jetzt hatten wir unseren Kickoff mit 40 weiteren HR-Lern. Wir wollen jetzt tatsächlich erarbeiten, wie sieht eigentlich HR für Demokratie ganz konkret aus? Wie schaffen wir es, noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Wie schaffen wir es, Ressourcen aufzuarbeiten für eine HR-Community, wo dann Leute einfach Zugang zu bekommen? Und jeder ist willkommen. Wenn jemand Bock hat, kann er einfach eine E-Mail an mich schreiben. hrfürdemokratie@gmail.com.
Das packe ich super gerne auch in die Shownotes. Mir gibt es so viel Hoffnung, wie viel da gerade passiert. Also, dass so viele Leute auf die Straße gehen, dass ich habe jetzt gesehen, Marketing gegen rechts, Anwälte gegen rechts, jetzt haben wir HR für Demokratie. Es macht mir ganz, ganz viel Mut und deswegen, Michael, auch danke, dass du das für unseren Berufsstand jetzt sehr barrierefrei möglich gemacht hast, weil es ist schon, ich glaube, ähnlich wie Ärzte und Ärztinnen, du es gerade sagst, viele Leute gehen ja auch ins Personal, weil sie dieses, wir kümmern uns gerne und wir wollen, dass es den Leuten gut geht, hat. Und ich fand es auch nochmal total schön, dass ich da über meine fachliche Kompetenz reingehen konnte und sagen konnte, ich, Anjuli, bin gegen rechts, aber auch ich, Anjuli, als HR, möchte Strukturen bauen und möchte sicherstellen, dass es in meinem Unternehmen nicht so ist. Also möchte sicherstellen, dass es in meinem Unternehmen gegen rechts ist.
Total, ich finde auch den Tag des Postings einfach. Meine Startseite bei LinkedIn war voll von den pinken Visuals und den Videos zu HR für Demokratie. Ich weiß nicht, wann ich mal so oft an dem Tag auf LinkedIn geklickt habe, einfach weil ich es so cool fand zu sehen, wie groß diese Bewegung an der Stelle wird. Und auch von mir nochmal vielen Dank, dass du da die Initiative ergriffen und so viele Menschen einfach zusammengetrommelt hast.
Aber wir heißen ja HR ungeschminkt. Auf den ersten Blick total super. Natürlich bin ich gegen rechts und natürlich muss man sich positionieren. Ich in meinem Berufsleben, und ich freue mich total, was ihr dazu sagt, ich hatte auch schon Diskussionen, wir wollen als Unternehmen unpolitisch sein, wir wollen nicht positionieren. Natürlich hat da niemand gesagt, weil wir rechts gut finden. Also das möchte ich auch niemanden unterstellen, aber schon mit dieser Perspektive, wir sind ein internationales Unternehmen, wir haben viele verschiedene Sichtweisen. Wenn wir uns jetzt so klar positionieren, was passiert denn dann mit den Leuten, die wir vergessen abzuholen? Wir sind hier ein unpolitischer Raum, weil es geht ja hier ums Arbeiten. Wir haben unsere eigene Kultur. Wir sind nicht Rassisten. Wir halten uns raus, was draußen passiert. Und all diese schöne Argumentation. Ich sehe an eurer beiden Nicken, dass nicht nur ich diese Diskussion hatte. Wie reagieren wir denn da drauf als HR? Oder wie seht ihr das? Also vielleicht ist es ja auch der richtige Weg zu sagen, wir sind hier ein geschützter, neutraler Raum.
Ich finde, bei so Themen ist Schweigen ein implizites, ich nehme die Themen so hin. Ich nehme es so hin, dass es so passiert. Und das mag jetzt total hart klingen, aber ich finde, wenn man Themen so hinnimmt, passiv ist und sich gar nicht dazu äußert, gar nichts macht, dann ist das ein Stück weit mitmachen und die Themen, wie sie sind, gutheißen.
An der Stelle muss ich einmal ganz kurz reinwerfen. Ich finde nämlich, die beste Kommunikation dazu hat Elie Wiesel gesagt, der ist Schriftsteller, und sagte, man muss Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten.
Finde ich ein mega, mega, mega gutes Zitat. Es gibt keinen unpolitischen Raum. Gesellschaft fängt in einem unfassbar kleinen Rahmen an, nämlich in meinem privaten Umfeld. Das heißt, sich bewusst zu entscheiden, keine Position zu beziehen, bedeutet, ich entziehe mich meiner Verantwortung. Was ich von Unternehmen gesehen und gehört habe, ist als allererstes eine Unsicherheit. Was kann ich machen, ohne dass ich mir als Unternehmen schade? Und die Konstellation zu sagen, ich äußere mich nicht, weil ich befürchte, dass das entweder intern bei meinen Mitarbeitern negativ ist oder dass es bei meinen Kunden negativ ist, führt am Ende eher zu dem negativen Effekt, nichts zu machen, weil Leute danach gucken, wie äußert sich das Unternehmen.
Ich finde das alles richtig. Für mich ist da ganz klar nochmal die Unterscheidung zu treffen, HR versus Geschäftsführung. Am Ende des Tages ist für mich total klar, wenn ich in der Position bin, dass ich verantwortlich für Personalprozesse bin, dann werde ich dafür sorgen, dass die diskriminierungsfrei sind. Dann werde ich dafür sorgen, dass kein Rassismus in diesem Unternehmen passiert. Wir versuchen ja immer sehr klare Handlungsempfehlungen zu geben. Und HR, seid euch dessen bewusst. Also stoßt einen Code of Ethics an. Stoßt an, was sind Führungsverhalten, die wir fördern oder nicht? Was sind unsere Values? Wie gehen unsere Values mit Rassismus um? Ich bin da fest von überzeugt, wenn man Values hat, ethische Grundsätze und Führungsstandards und sich die einmal anguckt, dann wird die Antwort ganz klar sein, dass man sich natürlich gegen Rassismus positionieren muss. Und wenn das meine internen Werte sind, dann muss ich das auch nach außen leben. Und das ist für mich eigentlich total klar, weil was ich nicht machen kann, ist zu sagen, ich mache ja intern keinen Rassismus, deswegen mache ich überall die Augen zu. Michael, hast du vielleicht einmal ein paar Tipps für uns oder Annika gerne auch? Wie würdet ihr die Geschäftsführung überzeugen, sich zu positionieren?
Als allererstes wichtig ist, erstmal das Ganze klar anzusprechen. Ich sehe es ganz oft auch bei HR-Lern so eine gewisse Zurückhaltung, das dann einmal wirklich zu platzieren. So ein Geschäftsführer, der hat natürlich 30 Millionen Sachen, die er irgendwie im Kopf hat und die alle wichtig sind. Und dann fällt auch so ein Thema, auch wenn es unfassbar wichtig ist, vielleicht auch mal hinten runter, auch wenn es auch dem CEO super wichtig wäre. Wenn man das dann nicht adressiert und sagt, hey, das ist ein Statement, was wir setzen müssen. Ich habe hier schon mal was vorformuliert. Schau bitte mal drauf. Ist das was, womit du dich identifizieren kannst? Dann fällt es eben auch hinten runter. Also ich meine, man muss einfach sehr proaktiv auch reingehen und nicht warten, dass jemand auf einen zukommt.
Wie eigentlich so oft bei HR. Eigentlich immer, wenn man mit Geschäftsführungen zu tun hat. Bring das doch schon mal als Vorschlag dahin und dann wird es besser. Annika, noch ein Tipp?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde einfach wiederholen, Messaging klar zu sein. Also ihr wisst, ich bin jetzt nicht immer die diplomatischste Person im Überbringen von Nachrichten, aber ich bin auch da der Meinung, spätestens wenn man so eine Aussage sagt, dass Schweigen zu solchen Themen auch ein Stück weit bedeutet, dass man sie gut heißt. Ich glaube, spätestens damit öffnet man Menschen die Augen und spätestens damit wird man ganz, ganz schnell feststellen, dass Menschen sagen so, hey, natürlich finde ich das nicht gut.
Ja.
Okay, aber dann äußere dich dazu.
Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass wir in der zweiten Staffel nochmal sehr intensiv zum Thema, wo muss HR wann aufstehen und laut sein, sprechen. Meine Erfahrung ist, wenn man sich bei diesen Themen auch gegen vielleicht den ersten Widerstand der Geschäftsführung positioniert, wer es einem in jedem Fall dankt, sind die Mitarbeitenden. Also das ist immer meine Erfahrung bei diesen Themen, wo man sagt, so, ich habe da ein Störgefühl, das fühlt sich nicht richtig an. Stichwort unfaire Gehälter, aber natürlich auch Rassismus. Für mich war das immer ein Thema, wo man sehr viel Dankbarkeit kriegt. Und ich meine, wenn man beim Thema Gehaltsbänder Dankbarkeit kriegt, wie viel wichtiger ist die Dankbarkeit beim Thema Rassismus? An alle da draußen, die nicht wissen, was kann ich machen und das Bedürfnis haben, das zu machen. Wir teilen die E-Mail-Adresse nochmal, HR für Demokratie. Es ist ein Herzensthema von mir, Prozesse so zu bauen, dass sie nicht strukturell diskriminieren, dass sie Missstände aufarbeiten. Ihr könnt da richtig viel machen. Bitte meldet euch. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Aber es war uns wichtig. Manchmal braucht man Zeit für wichtige Dinge. Ich bin sehr excited. Wir reden jetzt darüber, wie kriege ich denn Ärzte? Du löst jetzt einfach den gesamten medizinischen Notstand. Damit übergebe ich mal an Annika, die mit dir dieses Problem löst. Habe ich jetzt entschieden.
Also starten wir rüber zu AV Medical und dem Thema, zu dem wir heute eigentlich reden möchten. Und zwar, wie genau sieht das Thema Recruiting, New Work eigentlich aus, wenn man nicht nur eine reine Schreibtischbelegschaft hat? Und ich selber finde ja immer, ja, es ist absolut kein Zuckerschlecken, viele Tech-Profile gleichzeitig einstellen zu müssen. Ich finde auch gerade in Zeiten von hybridem Arbeiten, das ganze Thema Mitarbeiterkommunikation, es ist kein Zuckerschlecken, alle gut zu erreichen. Jetzt kommt ein großes Aber. Ich finde hier immer, dass viele Personen auf sehr, sehr hohem Niveau jammern. Ich schließe mich da übrigens total ein. Wenn du eine Workforce hast, die primär am Schreibtisch sitzt, an einem Headquarter am besten noch, wie das zum Beispiel bei About You der Fall ist, dann sind diese Themen per se eigentlich gar nicht so schwer. Die Brücke dahin schlagend, du hast ja gerade bereits einen kurzen Einblick gegeben, wie ihr eigentlich aufgestellt seid bei AV Medical, dass ihr viele Mikrostandorte habt durch die jeweiligen Praxen, dass ihr auch Ärzte, Ärztinnen bei euch angestellt habt. Aber einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie setzt sich eure Workforce eigentlich zusammen, so prozentual? Wie viel ist Headquarter, wie viel ist so in den Praxen?
Wir sind aktuell 220 Mitarbeiter, ausschließlich in Deutschland aktuell. 75% medizinische Mitarbeiter und 25% Central Functions, sagen wir bei uns. Von diesen 75% medizinischem Personal sind 3/5 medizinische Fachangestellte, 2/5 Ärzte.
Aber ganz kurz, richtig toll, ihr seid 220 Mitarbeitende und du bist als CHRO in der Geschäftsführung. Das finde ich ganz, ganz fantastisch, dass so ein relativ kleines Unternehmen schon eine Geschäftsführungsposition für den People-Teil abgibt.
Eine kurze Frage vorab. Jetzt gehe ich davon aus, bei WeFox und bei N26, dass du eigentlich primär mit so den typischen Schreibtischmitarbeitenden zu tun hast, die alle Laptop-Arbeitsplätze haben und die du alle sehr, sehr gut über die gleichen Kanäle erreichst. Wenn du das einmal vergleichst, deine beiden vorherigen Station mit dem Jetzt? Wie unterscheiden sich gerade eigentlich deine Herausforderungen?
Also tatsächlich total korrekt. N26 und WeFox sind vorwiegend Schreibtischtäter. Das heißt also, hier reden wir über die klassischen LinkedIn-Recruiting-Kanäle. Das ist bei uns nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Also es gibt sie auf LinkedIn, es ist nur ein geringer Prozentsatz. Das Recruiting, was ich jetzt mit meinem Team mache, erinnert mich sehr viel stärker von den Dynamiken her, nicht von der Zielgruppe. Als ich noch bei der Deutschen Post, DHL, Amazon gearbeitet habe, wo wir Logistikmitarbeiter, Flughafenmitarbeiter, Customer Service Mitarbeiter benötigt haben, die kriegst du auch nicht unbedingt auf LinkedIn. Das heißt also, wir gehen eher zurück in so klassische Recruiting-Kanäle, die man vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch viel häufiger verwendet hat.
Was sind das für welche?
Tatsächlich bei den Ärzten ganz klassisch Zeitung. Es gibt die sogenannten Ärzteblätter und da macht man eine Annonce rein und dann bewerben sich die Leute drauf.
Seid ihr auch viel an Universitäten bereits unterwegs oder ist eure Zielgruppe tatsächlich eher nach, ich kenne jetzt gar nicht so genau den Ausbildungsgang im Medizinstudium, aber wahrscheinlich dann nach einer Facharztausbildung, oder?
Genau, also bei uns ist es aktuell so, dass wir Ärzte ab der abgeschlossenen Facharztausbildung einstellen. Das bedeutet dann, dass unsere Ärzte, die wir einstellen, in der Regel mindestens 35 Jahre alt sind. Was davor quasi stattfindet, das nennt sich Weiterbildungsassistenten. Dafür braucht man eine Genehmigung natürlich, dass man den letzten Schritt der Ausbildung als Unternehmen, als Klinikum begleiten darf. Das sind wir jetzt gerade im Prozess, dass wir auch das zukünftig anbieten und dann quasi schon Ärzte früher zu uns ins Unternehmen bekommen. Aber aktuell ist es tatsächlich erst nach abgeschlossener Ausbildung.
Okay, ich stelle es mir unfassbar herausfordernd vor, diese Person, diese Ärztin, Ärzte dann zu finden. Ich stelle mir gerade vor, wie man so mit Flyern vom Krankenhaus steht, so vor irgendwie unbeliebten Schichten, so vor Feiertagen, vor der Nachtschicht und sagt, hey, nervt euch das gerade, dass ihr hier seid? Schaut mal, wir haben eine Alternative für euch.
Ich verstehe gar nicht, warum du das so als Witz machst. Ich habe das mal gemacht vor einem Logistikunternehmen.
Da wirklich?
Stand, ja, sicher. Stellst du dich bei der Konkurrenz hin?
Ehrlicherweise haben wir gemacht auch schon. Also es ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Was wir letztes Jahr gemacht haben, nee, vorletztes Jahr, Ende 2022, zwischen Weihnachten und Silvester haben wir vor drei große Krankenhäuser in Hamburg die Plakatwände gebucht und einen Spruch drauf gehabt, na, schon wieder zu den Feiertagen arbeiten, komm doch zu uns.
Love it. Die Zielgruppe da abholen, wo sie leidet. Michael, vielleicht einmal zur Einordnung. Meine persönliche Theorie wäre, dass es unheimlich schwer ist, Ärzte zu kriegen und dass auf eine offene Arztstelle ungefähr 0,2 Ärzte kommen. Einfach nur, damit wir es mal ins Verhältnis setzen können, wie verzweifelt man Ärzte sucht und ob das eine normale Entscheidung ist, so eine Guerilla-Marketing-Sache zu machen oder nicht.
Also als allererstes, Ärzte einzustellen, ist sehr schwierig. Die Prognose sagt, dass wir bis 2030 11.000 Hausärzte in Deutschland zu wenig haben werden. Das heißt also, wir kämpfen gegen einen schrumpfenden Talentmarkt an.
Du musst mal schauen, es gibt solche Landkarten tatsächlich, wo angezeigt wurde, wie viel Hausärztinnen auf wie viel Einwohner in den jeweiligen Regionen kommen. Und je schlechter ausgestattet, desto dunkelroter war es. Und ich war geschockt, wie dunkelrot die deutsche Karte aussieht. Und dass eigentlich die einzigen, ich sag mal, Kreise, in denen es nicht dunkelrot aussieht, sind tatsächlich so die absoluten Großstädte und Ballungsräume. Und auch da ist es ja nicht grün, oder?
Also es ist tatsächlich super interessant. Das Erste, was ja bekannt ist, ist, dass es ein krasses Stadt-Land-Gefälle gibt. Aber es ist tatsächlich mittlerweile kein Landproblem mehr. In Berlin haben wir den gesamten Ostberliner Teil exklusive Prenzlauer Berg Pankow sind unterversorgt. Das heißt also, es ist nicht mehr nur ein Landproblem, sondern auch in Berlin, in der Hauptstadt oder zum Beispiel Stuttgart, Versorgungsgrad unter 100%.
jetzt diese verrückten Marktbedingungen anschauend, ja, und vor allem die Wichtigkeit in der Gesellschaft anschauend, ich stelle mir das als super herausfordernde, aber auch als wahnsinnig, ich sag mal, rewarding Möglichkeit vor, dort die People-Funktion zu leiten und einfach ein Stück weit daran zu helfen, dieses Problem hoffentlich nach vorne raus zu minimieren, oder?
Also es ist auf jeden Fall eine mega coole Herausforderung und es ist auch etwas, was in der ambulanten Versorgung bisher nicht gemacht worden ist. Und dann kommt natürlich zusätzlich noch dazu, dass unsere Belegschaft permanent angesprochen wird und wir dann natürlich es schaffen müssen, ein Arbeitsumfeld zu generieren, wo die Leute dann auch Bock haben, langfristig zu sein. Es drückt eine unfassbar große Menge an Patienten in so eine Praxis am Ende rein. Das heißt, wir haben kein Demand-Problem. Was macht das aber mit den Ärzten? Die sind in einem permanenten Stressmodus. Das wird auch zukünftig eine Herausforderung sein, weil unsere digitale Lösung sich permanent weiterentwickelt und dann immer wieder neue Dinge passieren, mit denen dann am Ende die Ärzte auch zurechtkommen müssen.
Hast du das Gefühl, wenn ihr versucht, Praxen anzusprechen, Teil von AV Medical zu werden, stoßt ihr da eher auf Positives, also dass die Menschen sagen, cool, man geht das Thema der Digitalisierung im medizinischen Bereich an, oder sagt ihr, habt da echt an der Stelle auch nochmal gegen Widerstände zu kämpfen auf Seite von Ärzten und Ärztinnen?
Also sehr unterschiedlich tatsächlich, so wie ich glaube es in anderen disruptiven Unternehmen auch der Fall ist. Wir haben die sagen, das ist genau das, was wir brauchen im Gesundheitssystem. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele sehr traditionelle Ärzte, die das nicht gut finden und die das als Gefahr betrachten, dass jetzt ein Unternehmen kommt, das quasi mehrere Praxen aufbaut. Und das gefällt nicht jedem Arzt so.
Ich würde jetzt einmal zum direkten Recruiting den Schlenker zurückmachen. Und wir haben jetzt sehr, sehr viel über Ärztinnen und Ärzte gesprochen. Siehst du ähnliche Herausforderungen in der Rekrutierung von den MFAs, also medizinischen Fachangestellten? Oder sagst du, da schaut man nochmal auf ganz andere Marktbedingungen?
Was wir natürlich haben, ist, dass unsere MFA-Population deutlich jünger ist als die Ärzte. MFA ist ein Ausbildungsberuf, das heißt, du bist dann mit 19 beziehungsweise 21 fertig ausgebildet. Wir haben hier eine höhere Verfügbarkeit tatsächlich als bei den Ärzten. Das, was aber hier hinzukommt, ist, dass wir aufgrund der jüngeren Population einfach eine geringere Unternehmensbindung haben. Das heißt, wir haben da eine höhere Fluktuation tatsächlich.
Total spannend, dass du es ansprichst. Wir machen eine Sonderfolge zum Thema Hiring outside der Schreibtischplätze, was nicht Medizin ist. Und ich habe jetzt mit einigen HRlerInnen gesprochen, die Mechaniker, Elektriker und sowas suchen. Eben alles Leute nach der Ausbildung. Und was ich ganz viel mitgekriegt habe, war, dass die auf Masse gehen. Also, dass sie dann bei Candy Crush, da unten diese Werbeeinspielung, dass sie das unheimlich oft machen. Wir hatten eine Sonderfolge, wo wir über TikTok geredet haben und wie das ist für als Recruiting-Maßnahme. Wäre das was du zumindest für die medizinischen Assistenten machen könntest?
Massenhiring ist, glaube ich, bei unserer Größe nicht so, das vermittelt, glaube ich, die falsche Dimension, aber von der Dynamik her sind es eher solche Maßnahmen. Tatsächlich ist es so, dass wir zwei Kanäle haben, die sehr gut funktionieren. Das eine ist ganz klassisch Stellenbörse. Auf der anderen Seite machen wir Social Media Recruiting tatsächlich. Instagram, TikTok ist jetzt auf der Liste.
Und ich habe noch eine Folgefrage. Höre ich daraus, dass ich als Arzt eigentlich nie gehe oder als Ärztin, wenn nicht was passiert? Also ist das so, wie ich mir das vorstelle, dass wenn du einmal in einem Krankenhaus bist, dann bleibst du da, bis was passiert? Spoiler, mein gesamtes medizinisches Wissen ist von Scrubs und Grey's Anatomy. Also ich gehe davon aus, dass es in jedem Krankenhaus exakt so läuft wie in diesen beiden amerikanischen Serien.
Ich muss dich leider enttäuschen, das ist nicht der Fall. Aber ich will dir auch deine Illusion nicht nehmen. Es sind trotzdem tolle Serien. Im Grundsatz ist es so, dass Ärzte eine höhere Retention Rate tatsächlich haben. Und man muss tatsächlich immer so ein bisschen auf die Altersgruppen draufschauen. Wenn ich mit meiner Facharztausbildung fertig bin, bin ich 35. Das heißt, ich bin potenziell in einem Lebensabschnitt, wo ich Familie entweder schon gegründet habe oder gründe. das sind generell immer Zeiträume im Leben, in denen Stabilität schwerer wiegt als in anderen Lebensabschnitten. Und Ärzte haben so ein bisschen einen Nachteil in der Ausbildung, wenn sie schwanger werden, weil sie dann sehr gerne in das Beschäftigungsverbot gegeben werden und sie dann quasi sich ihre Ausbildung verlängert. Das heißt, es gibt tatsächlich sehr viele Ärztinnen, die sich bewusst dafür entschieden, Kinder erst nach der vollständigen Ausbildung zu bekommen.
Guck mal, super spannend, Entschuldigung, wie wir hier einen strukturellen Missstand haben. Also das ist ja eine Benachteiligung, die ja mit einer guten Intention gebaut wurde, weil es ist ja total richtig zu sagen, bitte geh ins Beschäftigungsverbot, wenn du schwanger bist, weil du dich nicht diesen Keimen aussetzen sollst und zu lange stehst im Krankenhaus bei OPs. Aber ja trotzdem total spannend, was es für dich als Frau für einen Nachteil gibt, ohne dass man es verändern kann. Das finde ich super spannend. Entschuldigung, kleiner Exkurs, Anjuli, strukturelle Missstände, immer ganz aufgeregt.
Wenn du mit Ärztinnen sprichst, die dann sagen, ich würde das doch aber gerne einfach selbst entscheiden. Right? Wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich noch in der Lage dazu, keine Ahnung, bis zu meinem 6. Monat, 7. Monat diese Tätigkeiten auszuüben, warum lasst ihr mich das nicht machen? Und dann im Gegenteil quasi für einen entschieden wird. Und wir wissen, das Schlechteste ist immer, wenn für einen was entschieden wird, anstatt selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können.
Super spannend. Ich würde sagen, das Thema, Annika, schreiben wir uns auf unser Parking-Log auf jeden Fall für die 2. Staffel. Ich hatte eh überlegt, dass wir eine Folge machen, Kind und Kegel. Und dann nehmen wir das ganze Thema Beschäftigungsverbot mit.
Total. Ich nehme jetzt so ein bisschen für mich daraus mit Hausaufgaben machen, Zielgruppe kennen. Und auch da, Ärzte sind nicht gleich MFAs. Das heißt, du hast da wiederum in deiner Gesamtzielgruppe verschiedene Subzielgruppen, die du auf unterschiedlichste Art und Weise ansprechen musst, um in irgendeiner Form erfolgreich zu sein. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage genau in den Prozess rein. Und was mich total interessieren würde, schauen wir mal auf Ärztinnen, Ärzte. Wie sieht denn ein typischer Bewerbungsprozess bei euch aus? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht ausschließlich Telefoninterviews mit den Personen führen.
Auf der anderen Seite, wie läuft Probearbeiten als Arzt?
Ja, stimmt.
Probe-OP.
Was wir machen, ist tatsächlich ein proper Interviewprozess. Das kennen ganz viele Ärzte und MFAs grundsätzlich nicht. Denn wie läuft Recruiting in Einzelpraxen ab? Du rufst dort an und sagst, habt ihr eine Stelle frei? Der Arzt sagt, ah ja, ich habe noch 0,5 Kassensitz, mir ist gerade jemand abgesprungen, kannst du morgen vorbeikommen? Dann kommt der Arzt vorbei, ist dort eine halbe Stunde, die verstehen sich gut und dann kriegt er einen Arbeitsvertrag. Das ist so ein Standard-Recruiting-Prozess, wenn du in einer Einzelpraxis irgendwie als Arzt eine Stelle suchst. Das ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, bei uns findet es tatsächlich so statt, wir haben das klassische Talent-Acquisition-Gespräch am Anfang, wo wir einmal schauen, glauben wir, dass der Mitarbeiter generell zu uns passt, in die Mitarbeiterin. Danach haben wir auch hier relativ klassisch ein Hiring-Manager-Interview, wo einer unserer Regionaldirektoren mit der Ärztin ein Gespräch führt. Und wenn das dann auch gut funktioniert, dann machen wir eine Hospitation. Das heißt, für die Praxis, für die wir uns generell vorstellen könnten, dass die Ärztin gut passt, die wird dann quasi in die Praxis eingeladen. Die hat dann dort in der Regel eine Hospitation von 1,5-2 Stunden, wo sie einmal die Praxis kennenlernt, die Mitarbeiter in der Praxis kennenlernt und dann auch mit der Standortleitung, mit der ärztlichen Leitung für die Praxis ein Gespräch führt. Wenn es sich machen lässt, einmal bei der Sprechstunde kurz dabei ist. Für uns ist Kultur ein sehr wichtiger Aspekt. Wir sind ein sehr digitales Unternehmen. Das heißt, wir gucken auch, sind es Ärzte, die nur mit Papierakten bisher gearbeitet haben und eigentlich Probleme haben, eine Software zu bedienen. Wir hatten das schon. Das ist nicht die Regel, um dich zu beruhigen. Aber es ist auch schon passiert, ja.
Ich hätte jetzt noch 100.000 Fragen zu dem Bewerbungsprozess, aber ich bin jetzt mal kurz wieder ruhig und würde an Anjuli übergeben. Hast du gerade noch Fragen?
Ich fand's super, super spannend. Ich liebe es, wenn wir in andere HR-Abteilungen reingucken können. Meine Lieblingsgeschichte war wirklich, dass ihr vor den Feiertagen vor dem Krankenhaus standet und gesagt habt, schon wieder die falsche Schicht erwischt. Richtig cool. Ganz, ganz vielen Dank für deine ganz tolle Zeit. Ich glaube, was wir alle mitnehmen können, ist einmal HR, bitte seid politisch. Also sich nicht politisch zu positionieren, hilft den Falschen gerade bei diesen, ich möchte sagen, No-Brainer-Sachen wie Rassismus. Also wirklich, Freunde, schaut euch die fantastische Initiative von Michael an. Wir packen alles in die Shownotes. Und Annika, magst du nochmal zusammenfassen, Recruiting?
Sehr gerne. Meine Top-Punkte zu Recruiting: kennt eure Zielgruppe, macht eure Hausaufgaben, wenn ihr nur in der LinkedIn-Bubble unterwegs seid und euch dann wundert, dass ihr eine Zielgruppe nicht findet oder nicht ansprechen könnt, dann fragt euch doch mal, ist LinkedIn denn wirklich der richtige Kanal dazu oder gibt's andere virtuelle oder reale Plätze, in denen sich meine Zielgruppen tummeln? Das nächste Thema, wo ich sage, dass meine größte Überraschung aus der heutigen Folge ist das Thema, wie sieht denn normalerweise ein Einstellungsprozess für Ärzte, Ärztinnen aus? Also ich hätte wirklich gedacht, dass das staatlich extrem reguliert ist, was ein Arzt durchlaufen muss, um in eine Praxis zu kommen. Also nicht nur, ich sag mal, Zeugnisnachweise, sondern auch Prozessnachweise. Umso besser, dass ihr an der Stelle dann sagt, ihr habt einen strukturierten Interviewprozess. Frau Mauer, hast du noch was hinzuzufügen?
Ich möchte gar nicht vorausgreifen, weil ich hatte es jetzt schon 2-3 Mal angekündigt, dass wir diese Folge haben, Hiring Outside the LinkedIn Bubble, also weg vom Schreibtisch. Und ich finde es so faszinierend, auch in meiner Perspektive, was wir, ich möchte sagen, für ein Gewese um die Einstellung machen, um diesen Einstellungsprozess bei den Schreibtischjobs, also von Assessment Center zu hier dann noch jemand kennenlernen und dann Probearbeiten. Und dass ich jetzt sowohl beim MechanikerInnen als auch bei den ÄrztInnen höre, es geht viel, viel schneller, es ist viel weniger Gedöns drumherum, also es sind viel weniger Prozesse, sondern man hat diese Ausbildung gemacht, die Ausbildung wird festgelegt als Maß der Dinge, also die Leute können, was sie können nach dieser Ausbildung, habe ich jetzt bei dir so verstanden, Michael, habe ich auch bei den MechanikerInnen gelernt, und dann kommt es eigentlich nur darauf an, bist du verfügbar und klickt das zwischen dir und der Praxis oder deinem Ort. Wenn Ärzte es so hinkriegen und Ärztinnen, dann sollten wir uns vielleicht aus unserer Tech-Bubble da auch mal ein kleines Scheibchen von abschneiden und wieder ein bisschen mehr auf schlanke Recruiting-Prozesse gehen.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Michael, von meiner Seite auch tausend Dank, dass du heute als Gast mit dabei warst. Ich fand es eine unfassbar spannende Folge. Ich habe wahnsinnig viel lernen dürfen heute. Vielen, vielen Dank.
Ganz vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hatte auch sehr viel Spaß.
An dieser Stelle auch von mir vielen, vielen Dank euch beide. Danke für eure Zeit. Danke für die super spannenden Einblicke. Danke, Michael, für die Initiative. Ich finde das richtig gut, dass wir das machen. Und an alle da draußen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch ganz, ganz viel gelernt. Wenn ihr bei der Initiative mitmachen wollt, meldet euch. Wenn ihr AVI Medical euch angucken wollt, schaut es euch an. Und wenn ihr Jobs außerhalb der Schreibtischbubble hiert und auch mal mit uns reden wollt, meldet euch insgesamt bei uns für Feedback, Wünsche, Ängste, alles Mögliche. Wir freuen uns über euch über info@hr-ungeschminkt.de. Wir sind auf LinkedIn und ja, schöne Woche euch. Bleibt gesund nach der Folge, möchte ich sagen. Tschüss.
Tschüss.